Deutschlandfunk Kultur Interview.
Am Freitagmorgen, dem Morgen nach der Preisvergabe auf der Leipziger Buchmesse, zumindest der Vergabe einiger der wichtigsten Preise, den in der Kategorie Belletristik hat der Roman Schäfchen im Trockenen von Anke Stelling bekommen. Sie erzählt darin vom Ende der Träume der Generation 40+ und die Hauptfigur ist eine Schriftstellerin, eine wahrheitsliebende und kompromisslose Figur. Wir haben Anke Stelling deshalb gefragt, wie viel von dieser Resi in ihrem Roman auch in ihr selbst steckt. Und umgekehrt.
Also was ihr Schreiben betrifft, ist sie mir sehr nah, weil ich tatsächlich auch glaube, dass es wichtig ist, kompromisslos zu schreiben und die eigene Perspektive ganz stark zu machen und dass sich daraus dann auch erst das Politische in der Literatur ergibt, dass man verschiedene Perspektiven hat und die aber möglichst scharf und genau.
Soweit Anke Stelling, die Preisträgerin des Preises der Leipziger Buchmesse. In der Kategorie Belletristik, in der Kategorie Sachbuch geht der Preis in diesem Jahr an Wolfszeit, ein Buch von Harald Jener über die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik, die Zeit von 1945 bis 1955. Das ist ein tolles Buch, aber ich finde, dass in diesem Jahr wirklich alle 5 Sachbücher auf der Shortlist am Ende den Preis verdient hätten. Insofern aber ja auch er. Und deshalb habe ich Harald Jener zum Beginn unseres Gesprächs gestern Abend direkt nach der Preisvergabe natürlich erstmal gratuliert.
Ich danke Ihnen sehr.
Sie sind selber 1953 geboren und da ging mir durch den Kopf, dass Sie ja diese Zeit, die Sie in Wolfszeit beschreiben, so relativ knapp verpasst haben. War das auch ein Grund für das Bedürfnis, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen, wissen zu wollen, in das Ende welcher Welt bin ich da knapp hineingeboren?
Das kann sein. Also das habe ich mir allerdings nie so gesagt. Also ein bewusstes Motiv war das nicht. Mein bewusstes Motiv war eher die Neugier. Ich wollte einfach wissen, wie die Deutschen damals mit der Niederlage klargekommen sind, wie sie mit der Schuld klargekommen sind, die sie auf sich geladen hatten, wie sie mit der Anarchie klargekommen sind, vor allem, weil das ihnen ja nun gar nicht liegt. Und mich hat auch fasziniert und ich wollte wissen, wie das mit der Bürokratie war, die ja unter den neuen Herren, unter der Besatzung genauso reibungslos funktionierte wie unter den NS-Vorgesetzten.
Es ist erstaunlich. Ich hatte zwischendurch irgendwann mal die Idee, Sie zu diesem Buch zu fragen, ob es nicht eine Herausforderung gewesen wäre, über eine Zeit zu schreiben, über die schon so viel geschrieben wurde, Fernsehsendungen. Dann habe ich Gott sei Dank nochmal vernünftig recherchiert und festgestellt, das stimmt ja gar nicht. Also das Ende des Krieges und dann irgendwann die 50er Jahre, das ist sehr dokumentiert. Aber diese Zeit 45, 46, 47, ich will nicht sagen, ist eine historische Lücke, aber ist doch fast ein bisschen öffentlich unterbelichtet bis heute, oder?
Ja, das stimmt. Die 3 Jahre liegen irgendwie den Deutschen nicht auch der Geschichtsschreibung, die immer noch zu großen Teilen eine Nationalgeschichtsschreibung ist. Das heißt, die hört 1945 auf, die Geschichte des Dritten Reiches, und dann beginnt die Geschichte der Bundesrepublik 1949. Und dieses Interregnum dazwischen, dieses Besatzungsregime, in der die Deutschen nicht das Subjekt ihrer Geschichte waren, das ist der deutschen Geschichtswissenschaft offenbar ein bisschen suspekt. Das ist dann eher ein Fall für Alltagshistoriker.
Und genau das haben Sie ja gemacht. Sie haben den Alltag beschrieben. Und ich bin mir jetzt schon sicher, was noch in Jahren bei mir bleiben wird von Ihrem Buch, nämlich diese erstaunliche Erkenntnis, dass diese Jahre, diese Zeit, dass das auch eine Zeit des Feierns, fast in einigen Fällen eine Zeit der Ekstase war. Das passt doch eigentlich zu dieser Vorstellung, alles ist zerstört und wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Erstmal überhaupt nicht.
Erstmal nicht, das stimmt. Aber wenn man sich dann genauer dort hinein vertieft, dann wird klar, dass die Deutschen dem Krieg entronnen waren und insofern allen Grund hatten zu feiern. Zudem wussten sie damals noch nicht, wie das Leben weiter beginnt, ob sie die nächste Woche überleben werden. Und das führt zu einer gesteigerten Lebensintensität. Man will dann wenigstens diesen Tag, den man erlebt, genießen. Es gab ein ungeheures Freiheitsgefühl. Es gab die Lust, wie man heute sagt, auf den Putz zu hauen. Und man tanzt. Allein in Berlin gab es über 50 regelrechte Tanzclubs, unmittelbar nach Kriegsende, in denen man rege tanzt. Ging. Durch Köln zog 1946 der erste spontane Rosenmontagszug. Im Nachhinein standen die Leute nicht dazu, dass sie so viel gefeiert hatten. Aber insofern ist unser Bild der Nachkriegszeit immer düsterer, als es in Wirklichkeit gewesen ist. Es ist natürlich düster, aber diese Zeit ist voller Paradoxien und Ambivalenzen. Und neben dem Entsetzen gab es auch ein überraschendes Glücksgefühl.
Aber wie viel davon war Verdrängung? Wie viel davon war auch dieser Wunsch zu sagen, wir wollen uns jetzt nicht mehr mit dem Krieg beschäftigen, wir wollen uns gar nicht beschäftigen mit den Verbrechen der NS-Zeit?
Das spielte natürlich eine Riesenrolle, aber die Deutschen verdrängten nicht nur ihre Verbrechen in der NS-Zeit, sie verdrängten später auch genau diese Phase des Spaßes, des Freiheitsgefühls, des Aufbruchs in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Sie wollten sich hauptsächlich als Opfer verstehen und verdrängten damit die realen Opfer.
Eines der anderen Bücher, das in diesem Jahr für den Sachbuchpreis nominiert war, beschreibt ja die gesamte Geschichte der Bundesrepublik und auch diese Vorgeschichte der Bundesrepublik war da noch nicht gegründet, als eine Geschichte der Angst. Und da wird unter anderem auch in der Nachkriegszeit eine Angst vor Vergeltung, zum Beispiel auch konkret von jüdischer Vergeltung, beschrieben. War das auch so eine Art Übersprungsreaktion, diese Feierlaune, dieser Angst zu entgehen?
Also ob da tatsächlich Vergeltungsangst, also durch die Juden eine Rolle spielt, das wage ich mal zu bezweifeln. Es gab natürlich eine Vergeltungsangst in Bezug auf die Besatzungstruppen, aber spätestens mit dem Ausbrechen des Kalten Krieges, der ja relativ früh begann, hatten die Deutschen gemerkt, dass sie von Feinden sehr schnell zu Verbündeten wurden. Und da war von Vergeltungsangst, glaube ich, wenig zu spüren. Tatsächlich gibt es auch in der Nachkriegszeit ein Gefühl, völlig neu anzufangen. Also die Stunde Null, so fragwürdig dieser Begriff ist, hat für viele im individuellen Erleben natürlich eine große Relevanz. Und ganz praktisch, es gab ganz viele Hochstapler beispielsweise, ganz viele Leute, die aus ihren alten Biografien ausgestiegen sind, die sich eine neue erfundene Biografie zugelegt haben, einen anderen Namen, im Vertrauen darauf, dass in den zerbombten Städten, aus denen sie kamen, es ja keine Einwohnermeldeämter mehr gab.
Wie offen waren eigentlich Leute, die Sie getroffen haben, die das persönlich erlebt haben, bereit darüber zu sprechen, dass sie da auch, und ich glaube, so kann man das sagen nach der Lektüre Ihres Buches, auch verdammt viel Spaß hatten in diesen Jahren?
Ja, nicht so viele, es leben ja nicht mehr so viele. Meine Eltern sind beide tot, die hätte ich wahnsinnig gerne dazu befragt. Es gibt einfach sehr, sehr viel Quellen. Also den Zeitzeugen, ehrlich gesagt, diesem Prinzip, die sind natürlich wichtig, aber die werden auch in der Geschichtswissenschaft, finde ich, ein bisschen überschätzt. Natürlich sind sie gerade im Moment wichtig, weil man die letzte Chance noch hat, irgendwie aus reinen Altersgründen mit denen noch zu reden. Aber im Laufe der Zeit biegt man sich Geschichte auch ziemlich zurecht und deshalb habe ich mehr vertraut auf zeitgenössische Quellen, auf Zeitungen, auf Tagebücher, auf Illustrierte und auf Filme, auf Schlager. Ich habe am Ende sogar schwarz-weiß geträumt. Und da sind viele Quellen zwar bekannt, aber sie können nochmal in neuer Intensität ganz neu zum Leuchten gebracht werden.
Der Preisträger des Preises der Leipziger Buchmesse für das beste Sachbuch, Harald Jener, über sein Buch Wolfszeit. Dieses Gespräch, aber auch noch viele andere, können Sie jederzeit im Internet hören unter deutschlandfunkkultur.de/buchmesse.